From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah,
this is the Saturday. Übertragen wir die Samstagvormittagsversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche. Die Musik in dieser Versammlung stammt vom Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur Samstagvormittagsversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und grüßen ganz herzlich alle Mitglieder und Freunde, die irgendwo auf der Welt an dieser Konferenz teilnehmen. Wir sind sehr dankbar für die technischen Mittel, die es uns ermöglichen, erneut zusammenzukommen. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Sie wird aus dem kleinen Saal im Konferenzzentrum in Salt Lake City übertragen. Wir begrüßen die Mitglieder der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel, die heute Vormittag auf dem Podium Platz genommen haben. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Die Lieder wurden unter der Leitung verschiedener Dirigenten und Organisten vorab aufgenommen. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Truth Eternal eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König. Danach spricht Elder Patrick Kieran, dienstältestes Mitglied der Präsidentschaft der 70er, das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied des Heilands Liebe.
Oh, my soul praise and glory is thine.
Unser lieber Vater im Himmel, wir kommen dankbar zu Beginn dieser weltweiten Konferenz zusammen und erfreuen uns am Leben und dem sühnenden, in der sühnenden Gabe Jesu Christi. Wir bitten für alle, denen es nicht gut geht, weder körperlich noch geistig. Wir bitten dich, segne jeden, der bedürftig ist, der deine Hilfe braucht, die sich klein und unbedeutend fühlen. Wir bitten dich für Heilung und Frieden für sie. Wir bitten dich, segne alle diejenigen, die aufgrund der Covid-Erkrankung krank oder schwach geworden sind. Wir bitten dich um Führung für die Führer von Nationen und Ländern auf der ganzen Welt und hoffen, dass wir zu Gnade und Freundlichkeit zurückkehren mögen im öffentlichen Leben. Wir bitten dich für alle, die bei dieser Konferenz sprechen. Wir anerkennen, dass das Evangelium Jesu Christi freudig gelebt die Antwort auf alle Fragen des Lebens ist. Wir danken dir im Namen Jesu Christi. Amen.
My soul.
It will now be our privilege.
Wir haben nun die Ehre, von unserem lieben Propheten Präsident Russell M. Nelson zu hören. Ihm folgen Elder David A. Bettner vom Kollegium der Zwölf Apostel und Elder Scott D. Whiting von den 70ern. Danach spricht Schwester Michelle D. Craig, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, zu uns.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, welch eine Freude es doch ist, mit Ihnen den Beginn dieser 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu erleben. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen zu Hause oder an anderen Orten die Botschaften der Propheten, Seher und Offenbarer und anderer Führer der Kirche anzuhören. Wir sind sehr dankbar für die Technik, die es uns ermöglicht, miteinander als eine große weltweite Zusammenkunft von Jüngern Jesu Christi verbunden zu sein. Die Generalkonferenz im vergangenen April wurde von mehr Menschen verfolgt als jede andere zuvor. Und es ist zu erwarten, dass dies erneut so sein wird. In den letzten Monaten ist die Welt durch eine globale Pandemie, verheerende Waldbrände und andere Naturkatastrophen auf den Kopf gestellt worden. Ich trauere mit jedem von Ihnen, der in dieser Zeit einen geliebten Menschen verloren hat. Und ich bete für alle, die jetzt im Moment leiden. Unterdessen geht das Werk des Herrn stetig voran. Inmitten von Abstandsregeln, Gesichtsmasken und Zoom-Treffen haben wir gelernt, so manches anders und einiges sogar noch effektiver zu machen. Ungewöhnliche Zeiten können ungewöhnlichen Lohn mit sich bringen. Unsere Missionare und die Führer der Mission haben sich als einfallsreich, belastbar und wahrlich bemerkenswert erwiesen. Obwohl die meisten Missionare neue, kreative Methoden finden mussten, ihre Arbeit zu verrichten, haben viele Missionen mehr Unterweisung als zuvor gemeldet. Wir mussten die Tempel für eine Weile schließen. Und einige Bauprojekte wurden für kurze Zeit aufgeschoben. Doch jetzt geht es überall weiter voran. Bis Ende 2020 wird für 20 neue Tempel der erste Spatenstich erfolgt sein. Die Familienforschung hat exponentiell zugenommen. Viele neue Gemeinden und Pfähle wurden gegründet. Und wir sind erfreut, berichten zu können, dass die Kirche im Zuge der Pandemie mit 895 Projekten in 150 Ländern humanitäre Hilfe geleistet hat. Vermehrtes Evangelienstudium zu Hause hat vielfach stärkere Zeugnisse und engere Familienbeziehungen zur Folge. Eine Mutter schrieb: Wir fühlen uns unseren Kindern und Enkelkindern jetzt, da wir uns jeden Sonntag per Zoom versammeln, viel mehr verbunden. Jeder kommt an die Reihe, seine Gedanken zur Lektion im Lehrplan Komm und folge mir nach zu äußern. Die Gebete für unsere Angehörigen haben sich gewandelt, weil wir besser verstehen, was sie brauchen. Ich bete, dass wir als Volk diese einzigartige Zeit dazu nutzen, geistig zu wachsen. Wir sind hier auf der Erde, um geprüft zu werden, damit sich zeigt, ob wir uns dafür entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen, regelmäßig umzukehren, zu lernen und Fortschritt zu machen. Unser Geist sehnt sich danach, Fortschritt zu machen. Und dies gelingt uns am besten, wenn wir unbeirrt auf dem Weg der Bündnisse bleiben. In all dem haben unser Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus uns lieb. Sie kümmern sich um uns. Sie und ihre heiligen Engel wachen über uns. Ich weiß, dass dies wahr ist. Da wir uns nun versammeln, um die Worte zu hören, die zu überbringen der Herr seine Diener inspiriert hat, fordere ich Sie auf, über eine Verheißung des Herrn nachzudenken. Er hat erklärt, dass ein jeder, der es will, das Wort Gottes ergreifen kann. welches lebendig und machtvoll ist und welches all die Schlauheit und die Tücken des Teufels zerteilen und den Jünger Christi auf einer engen und schmalen Bahn führen wird. Ich bete darum, dass Sie sich dafür entscheiden, das Wort Gottes, wie es bei dieser Generalkonferenz verkündet wird, zu ergreifen. Ich bete auch darum, dass Sie spüren mögen, wie vollkommen der Herr Sie liebt. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bete um den Beistand des Heiligen Geistes für uns alle, wenn ich nun über Gedanken und Empfindungen spreche, die mir bei der Vorbereitung auf diese Generalkonferenz in Herz und Sinn gekommen sind. Vor meiner kirchlichen Vollzeitberufung war ich über 20 Jahre lang als Universitätsdozent und Verwalter tätig gewesen. Im Zuge meiner Lehrtätigkeit musste ich den Studenten vor allem auch beibringen, wie sie sich etwas selbst erarbeiten. Ein erklecklicher Teil meiner Arbeit bestand darin, Prüfungsaufgaben zu erstellen, die Klausuren dann zu benoten und den Studenten in Hinblick auf ihre Leistung Rückmeldung zu geben. Wahrscheinlich wissen Sie aus eigener Erfahrung, dass Klausuren nicht gerade der beliebteste Teil der Wissenserarbeitung sind. Und doch sind regelmäßige Tests beim Lernen unabdingbar. Durch aussagekräftige Tests können wir das, was wir auf einem bestimmten Fachgebiet wissen müssen, mit dem abgleichen, was wir tatsächlich wissen. Solche Tests stellen auch einen Maßstab für unseren Lernfortschritt dar. Gleichermaßen gehören auch in der Schule des Erdenlebens Tests ganz wesentlich zu unserem ewigen Weiterkommen. Interessanterweise kommt das Wort Test weder in der deutschen Einheitsübersetzung noch in den sonstigen Standardwerken vor. Stattdessen finden sich hier Begriffe wie durchforschen, erproben und prüfen, durch die verschiedene Muster aufgezeigt werden, wie wir in geeigneter Weise unseren geistigen Kenntnisstand, unser Verständnis vom und unser Engagement im Plan des Glücklichseins des himmlischen Vaters unter Beweis stellen und ebenso auch unser Vermögen, nach den Segnungen des Sühnopfers des Erretters zu streben. Der Urheber des Erlösungsplans bezeichnet den wahren Zweck unserer irdischen Bewährungszeit sowohl in früheren wie auch in neuzeitlichen Heiligen Schriften mit Begriffen wie erproben, durchforschen und prüfen. Und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Und so lautet die Bitte des Psalmisten David: Erprobe mich, Herr, und durchforsche mich, prüfe mich auf Herz und Nieren, denn deine Huld stand mir vor Augen, in deiner Wahrheit ging ich meinen Weg. 1833 tat der Herr kund: Darum fürchtet euch nicht vor euren Feinden, denn ich habe in meinem Herzen beschlossen, spricht der Herr, euch in allem zu erproben, ob ihr in meinem Bund verbleiben werdet, selbst bis zum Tod, damit ihr für würdig befunden werden könnt. Das Jahr 2020 war zum Teil ja durch die weltweite Pandemie gekennzeichnet, die uns in vielerlei Hinsicht erprobt und geprüft hat. Ich bete darum, dass wir als Einzelne und als Familien aus schwierigen Erfahrungen jene wertvollen Lehren ziehen, die sich nur auf diesem Wege erlernen lassen. Ich hoffe auch, dass wir alle die Größe Gottes mehr anerkennen und die Tatsache, dass er uns unsere Bedrängnisse zum Gewinn weihen wird. Zwei grundlegende Prinzipien können uns als Richtschnur dienen und uns Kraft schenken, wenn wir uns in Lebensumständen befinden, durch die wir erprobt und geprüft werden. Erstens ist da der Grundsatz, dass wir vorbereitet sein müssen, und zweitens der, dass wir mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben müssen. Als zunächst die Prüfung und Vorbereitung. Als Jüngern des Erretters ist uns geboten, bereitet alles vor, was nötig ist, und errichtet ein Haus, nämlich ein Haus des Betens, ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein Haus des Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, ein Haus der Ordnung, ein Haus Gottes. Überdies wird uns verheißen: Wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten, damit ihr der Macht des Feindes entrinnen mögt und euch als ein rechtschaffenes Volk ohne Makel und schuldlos zu mir her sammelt. Diese Schriftstellen umreißen in vollkommener Weise den Rahmen, wie wir Alltag und Zuhause sowohl in zeitlicher als auch in geistiger Hinsicht gestalten und vorbereiten sollen. Unser Bemühen, uns für die durch forschenden Erfahrungen des Erdenlebens bereit zu machen, sollte sich am Beispiel des Erretters orientieren, denn Schritt für Schritt wuchs er heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Ein ausgewogenes Verhältnis also an intellektueller, körperlicher, geistiger und sozialer Vorbereitung. Vor ein paar Monaten haben Susan und ich eines Nachmittags unseren Lebensmittelvorrat und unsere Notfallausrüstung durchforstet. Damals weitete die Corona-Krise sich gerade rapide aus und unser Zuhause in Utah war von einer Reihe von Erdbeben erschüttert worden. Wir hatten so gut wie gleich nach unserer Hochzeit damit begonnen, den Rat des Propheten umzusetzen und uns auf Unvorhergesehenes vorzubereiten. Es schien also durchaus gut und zeitgemäß, inmitten von Covid-19 und einer Häufung von Erdbeben den Grad unseres Bereitseins zu überprüfen. Wir wollten herausfinden, welche Note wir bei diesem unangekündigten Test erhalten würden. Unsere Überprüfung hat uns die Augen geöffnet. In vielerlei Hinsicht war unsere Vorbereitung durchaus angemessen. In einigen Bereichen mussten wir jedoch Verbesserungen vornehmen, weil wir weder bedarfsgerecht noch rechtzeitig gehandelt hatten. Es gab auch so manches zum Lachen. So entdeckten wir etwa in einem etwas abseits stehenden Schrank Lebensmittelvorräte, die schon seit Jahrzehnten dort ihr Dasein fristeten. Wir hatten offen gestanden sogar Bedenken, manche Behälter überhaupt zu öffnen und zu inspizieren, weil wir befürchteten, damit eine weitere Pandemie loszutreten. Zum Glück schafften wir es dann doch, die gefährlichen Substanzen sachgerecht zu entsorgen. Das Gesundheitsrisiko für die Welt ist somit aus dem Weg geschafft. Manche Mitglieder sind der Ansicht, Notfallpläne und Ausrüstung, Lebensmittelvorräte und 72 Stunden Notfallgepäck hätten wohl keine Bedeutung mehr, da sich die führenden Brüder diesem und ähnlichen Themen bei den letzten Generalkonferenzen nicht so ausführlich gewidmet haben. Doch schon seit Jahrzehnten ermahnen uns die Führer der Kirche immer wieder, dass wir uns vorbereiten müssen. Übereinstimmender prophetischer Rat über lange Zeit hinweg ergibt ein machtvolles, unmissverständliches Konzert, dessen warnende Lautstärke von keinem noch so lauten Solo übertönt werden kann. So wie die Krisenzeiten unsere mangelnde Vorbereitung in zeitlicher Hinsicht aufzeigen, so entfalten bei herausfordernden Prüfungen insbesondere auch die Krankheiten geistige Gleichgültigkeit und Selbstzufriedenheit ihre schädlichste Wirkung. Dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen entnehmen wir beispielsweise, dass eine Prüfung deswegen nicht bestanden wurde, weil die Vorbereitung aufgeschoben wurde. Sicher erinnern Sie sich, die 5 törichten Jungfrauen hatten sich einfach nicht gut genug auf die Prüfung vorbereitet, vor der sie am Tage der Ankunft des Bräutigams gestellt wurden. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für uns und für euch. Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch, ihr kennt mich nicht. Zumindest bei dieser Prüfung hatten die 5 törichten Jungfrauen an den Tag gelegt, dass sie keine Täter des Wortes waren, sondern lediglich Hörer. Einer meiner Bekannten absolvierte ein Jurastudium mit immensem Fleiß. Das ganze Semester über nahm sich Sam jeden Tag Zeit, die Mitschriften eines jeden Kurses, den er belegt hatte, durchzugehen, zusammenzufassen und darauf basierend zu lernen. Ebenso sah er auch am Ende jeder Woche und jedes Monats all seine Mitschriften gewissenhaft durch. Diese Vorgehensweise versetzte ihn in die Lage, die Rechtswissenschaften tatsächlich zu erlernen und sich nicht bloß ein paar Details anzueignen. Als dann die Abschlussprüfung nahte, war Sam bereit. Tatsächlich erwies sich die Zeit der Abschlussprüfung für ihn als stressfreier als die eigentliche juristische Ausbildung. Vor jeder bestandenen Prüfung steht zielgerichtete und rechtzeitige Vorbereitung. Sams Methode beim Jurastudium ist charakteristisch für jene Vorgehensweise, derer sich der Herr vorrangig bedient, damit wir Fortschritt machen und uns weiterentwickeln können. Denn siehe, so spricht Gott, der Herr, ich werde den Menschenkindern Zeile um Zeile geben, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Und gesegnet sind diejenigen, die auf meine Weisungen hören und meinem Rat ihr Ohr leihen, denn sie werden Weisheit lernen, denn dem, der empfängt, werde ich mehr geben. Ich fordere uns alle daher auf, überlegen wir doch, wie es uns geht, und fragen wir uns selbst, ob wir im Glauben sind, und prüfen wir uns selbst. Was haben wir aus den veränderten Lebensbedingungen und Einschränkungen dieser letzten Monate gelernt? Wo müssen wir uns auf geistigem, körperlichem, sozialem, seelischem und intellektuellem Gebiet verbessern? Jetzt ist es an der Zeit, uns vorzubereiten und zu beweisen, dass wir gewillt und imstande sind, alles zu tun, was der Herr, unser Gott, uns gebietet. Zweitens, Prüfungen und Vorwärtsstreben. Einst nahm ich an den Beerdigungsfeierlichkeiten für einen jungen Missionar teil, der bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Sein Vater hielt eine Ansprache und brachte zum Ausdruck, wie herzzerreißend es für ihn war, dass der Tod ihm sein geliebtes Kind so unerwartet entrissen hatte. Er sagte gerade heraus, er könne weder die Gründe dafür noch den Zeitpunkt nachvollziehen. Aber ich werde nie vergessen, wie dieser standhafte Mann außerdem sagte, er wisse, dass Gott die Gründe für den Tod seines Kindes und den Zeitpunkt kenne. Und das sei für ihn ausreichend. Er teilte der Trauergemeinde mit, dass er und seine Familie zwar tief traurig seien, dass aber doch alles gut werden würde und sie in ihrem Zeugnis fest und standhaft bleiben würden. Er schloss seine Ansprache mit den Worten, ich möchte Sie wissen lassen, dass unsere Familie, was das Evangelium Jesu Christi betrifft, voll und ganz dabei ist. Wir sind voll und ganz dabei. Obwohl der Verlust ihres Sohnes erschütternd und schlimm war, waren diese tapferen Familienangehörigen doch geistig bereit und bewiesen, dass sie dem, was sie litten, Lektionen von ewiger Tragweite entnehmen konnten. Glaubenstreue ist weder naiv noch fanatisch. Dem Glauben treu sein bedeutet vielmehr, Jesus Christus als unserem Erretter zu vertrauen und unsere Zuversicht in seinen Namen und seine Verheißungen zu setzen. Wenn wir mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen, werden uns eine Sichtweise der Ewigkeit und ein Blickwinkel zuteil, die unser begrenztes irdisches Verständnis bei weitem übertreffen. Wir sind dann in der Lage, uns zu sammeln und an heiligen Stätten zu stehen und nicht zu wanken, bis der Tag des Herrn kommt. In meiner Zeit als Präsident der Brigham Young Universität Idaho besuchte Elder Jeffrey R. Holland im Dezember 1998 unseren Campus. Er war bei einer unserer wöchentlichen Andachten als Redner vorgesehen. Susan und ich hatten einige Studenten zu einem Treffen mit Elder Holland vor der Andacht eingeladen. Am Ende dieser Zusammenkunft fragte ich Elder Holland, was würden Sie den Studenten ans Herz legen, wenn Sie ihnen nur einen einzigen Rat geben könnten? Er erwiderte, wir erleben heutzutage eine immer zügiger voranschreitende Polarisierung. Die Chance, eine Position in der Mitte einzunehmen, wird uns Heiligen der letzten Tage genommen. Den Mittelstreifen gibt es bald nicht mehr. Wer in der Strömung ist und Wasser tritt, gelangt jedenfalls irgendwohin, nämlich dorthin, wo die Strömung ihn eben treibt. Sich im Fahrwasser anzugleichen, mit der Strömung zu schwimmen und sich Ebbe und Flut anzupassen, das geht nicht länger. Man muss selber Entscheidungen treffen und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Lernen Sie daher jetzt, wie man seine Wahl trifft. Elder Hollands Aussage über die zunehmende Polarisierung hat sich als prophetisch erwiesen und wird durch Tendenzen in der Gesellschaft und die Ereignisse der letzten 22 Jahre untermauert, die seit meiner Frage vergangen sind. Elder Holland hat immer die größer werdende Kluft zwischen den Wegen des Herrn und denen der Welt vorhergesagt und warnend darauf hingewiesen, dass sich die bequemen Tage, da man mit einem Fuß in der wiederhergestellten Kirche und mit einem Fuß in der Welt stehen konnte, rasch dem Ende zuneigen. Dieser Diener des Herrn hat die jungen Leute dazu aufgerufen, Entscheidungen zu treffen, sich vorzubereiten und engagierte Jünger des Erretters zu werden. Er hat aufgezeigt, dass man sich vorbereiten und vorwärts streben und jene Lebenserfahrungen durchmachen muss, durch die man erprobt, geprüft und durchforscht wird. Das Erprobtwerden ist im großen Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel aufgestellt hat, von entscheidender Bedeutung. Ich verheiße Ihnen, wenn wir uns sowohl vorbereiten als auch im Glauben an den Erretter vorwärts streben, können wir bei der letzten Prüfungsfrage des Erdenlebens alle dieselbe Note bekommen. Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Ich bezeuge, Gott, der ewige Vater, ist unser Vater. Jesus Christus ist sein einzig gezeugter und lebendiger Sohn, unser Erretter und Erlöser. Dass dies wahr ist, bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Selbst für jemanden, der sich gründlich mit dem Leben und Wirken Jesu Christi befasst hat, ist die Ermahnung des Erretters, dass wir so sein sollen, wie er ist, geradezu beängstigend. Es scheint unerreichbar. Vielleicht sind Sie ja so wie ich und sind sich Ihrer Fehler und Versäumnisse nur allzu bewusst, sodass Sie sich wohler in Ihrer Haut fühlen, wenn Sie einem Weg ohne Steigung und mit nur wenigen Wachstumschancen folgen. Wir rechtfertigen uns mit Worten wie, diese Lehre ist doch unrealistisch und übertrieben, entscheiden uns für den bequemen Weg des geringsten Widerstands, verbrennen gewissermaßen nur wenig Kalorien und ändern uns daher weniger, als wir müssten. Was aber, wenn so zu werden, wie Jesus Christus ist, nicht nur bildlich gemeint ist, auch in unserem irdischen Leben? Was, wenn es in gewissem Maße in diesem Leben erreichbar ist und sogar eine Voraussetzung dafür, eines Tages wieder bei ihm sein zu können? Was, wenn so wie ich bin, ganz genau das ist, was der Retter gemeint hat? Was dann? Zu wie viel Anstrengung wären wir bereit, um seine wundertätige Macht in unser Leben einzulassen, damit wir unser innerstes Wesen wandeln können? Elder Neil A. Maxwell hat gesagt, wenn wir darüber nachdenken, dass uns von Jesus geboten wurde, wie er zu werden, erkennen wir, dass es gegenwärtig so um uns bestellt ist, dass wir nicht unbedingt schlecht, sondern eher sehr halbherzig sind und Begeisterung für seine Sache, die auch unsere Sache ist, sehr vermissen lassen. Wir preisen ihn, doch nur selten eifern wir ihm nach. Charles M. Sheldon, ein junger Geistlicher, hat sich in ähnlicher Weise geäußert. Bei unserer Form des christlichen Glaubens geht es zu sehr um Ruhe und Behaglichkeit, als dass wir etwas so raues und schweres wie ein Kreuz auf uns nehmen würden. Doch in Wahrheit gilt für alle Menschen die Weisung, wie Jesus Christus zu werden, so wie er wie der Vater geworden ist. Während wir vorankommen, werden wir vollständiger, vollendeter und entwickeln uns voll und ganz. Diese Lehre basiert nicht auf den Lehren irgendeiner einzelnen Glaubensgemeinschaft, sondern kommt direkt vom Meister selbst. Aus diesem Blickwinkel heraus sollten wir unser Leben führen, die Kommunikation mit anderen bedenken und unsere Beziehungen pflegen. Es gibt fürwahr keine andere Möglichkeit, die Wunden kaputter Beziehungen oder einer gespaltenen Gesellschaft zu heilen, als die, dass jeder von uns dem Fürst des Friedens mehr nacheifert. Betrachten wir, wie man anfangen kann, wohlüberlegt und bewusst danach zu streben, wie Jesus Christus zu werden, indem man genau die Eigenschaften erlangt, die er hat. Vor einigen Jahren standen meine Frau und ich am Ausgangspunkt des Wanderwegs des Fujiyamas, des höchsten Berges Japans. Als wir mit dem Aufstieg begannen, blickten wir zur weit entfernten Spitze hinauf und fragten uns, ob wir dort wohl angelangen konnten. Während wir vorankamen, stellten sich Erschöpfung, Muskelschmerzen und die Auswirkungen der Höhenlage ein. Es wurde wichtig, dass wir unsere Gedanken nur auf den nächsten Schritt konzentrierten. Wir sagten uns, ich mag es nicht so bald bis zum Gipfel schaffen, aber ich kann jetzt den nächsten Schritt gehen. Mit der Zeit wurde die beängstigende Aufgabe schließlich machbar, Schritt für Schritt. Der erste Schritt auf dem Weg, wie Jesus Christus zu werden, besteht darin, den Wunsch zu haben. Es ist zwar gut, wenn man die Aufforderung versteht, wie Jesus Christus zu sein, aber dieses Verständnis muss mit dem Verlangen verbunden sein, sich zu wandeln, einen Schritt nach dem anderen und den natürlichen Menschen abzulegen. Um diesen Wunsch zu entwickeln, müssen wir wissen, wer er ist. Wir müssen etwas über sein Wesen wissen und wir müssen in den heiligen Schriften, im Gottesdienst und an weiteren heiligen Stätten auf seine Eigenschaften achten. Während wir dann nach und nach mehr über ihn wissen, sehen wir, wie sich seine Eigenschaften in anderen Menschen zeigen. Dies wird uns bei unserem Streben anspornen, denn wenn andere bis zu einem gewissen Maße seine Eigenschaften erlangen können, dann können wir es auch. Wenn wir mit uns selbst ehrlich sind, flüstert uns das Licht Christi in uns zu, dass eine Entfernung besteht zwischen dem Punkt, an dem wir stehen, und dem Wesen des Erretters, das wir anstreben. Es ist unverzichtbar, so ehrlich zu sein, wenn wir dabei vorankommen wollen, wie Jesus Christus zu werden. Ehrlichkeit ist ja sogar eine seiner Eigenschaften. Wenn wir zu den Mutigen gehören, können wir jemanden, der uns gut kennt, etwa einen Angehörigen, Ehepartner, Freund oder geistigen Führer fragen, welche Eigenschaft Jesu Christi wir brauchen. Und dann sollten wir uns auf die Antwort gefasst machen. Manchmal sehen wir uns wie in einem Zerspiegel, der uns entweder molliger oder schlanker aussehen lässt, als wir in Wirklichkeit sind. Ein vertrauter Freund oder Angehöriger kann uns zwar zu einem zutreffenderen Selbstbild verhelfen, doch auch er, so liebevoll und hilfreich er auch gern wäre, sieht möglicherweise nicht das ganze Bild. Daher ist es unverzichtbar, dass wir auch unseren Vater im Himmel fragen, was wir brauchen und worauf wir uns konzentrieren sollten. Er sieht uns in der Gesamtheit und wird uns liebevoll unsere Schwächen zeigen. Vielleicht erfahren Sie dann, dass Sie mehr Geduld, Demut, Nächstenliebe, Liebe, Hoffnung, Eifer oder Gehorsam brauchen, um nur einige Beispiele zu nennen. Vor kurzem erlebte ich etwas, was meine Seele erweiterte. Ein liebevoller Führer der Kirche wies mich gerade heraus darauf hin, dass ich eine bestimmte Eigenschaft in größerem Maße gebrauchen könnte. Liebevoll verzichtete er auf jegliches Zerrbild. Am Abend erzählte ich meiner Frau davon. Sie war barmherzig und nachsichtig, aber sie stimmte ihm zu. Der Heilige Geist bestätigte mir, dass der Ratschlag der beiden von unserem liebevollen Vater im Himmel kam. Es kann auch hilfreich sein, den Fragebogen Eigenschaften entwickeln, in Kapitel 6 der Anleitung verkündet mein Evangelium, ehrlich auszufüllen. Sobald Sie eine ehrliche Einschätzung vorgenommen und sich entschlossen haben, mit der Wanderung den Berg empor zu beginnen, müssen Sie Umkehr üben. Präsident Nelson hat liebevoll erklärt, wenn wir uns entscheiden, umzukehren, entscheiden wir uns dafür, uns zu ändern. Wir lassen es zu, dass der Erretter uns in das Beste umwandelt, was aus uns werden kann. Wir entscheiden uns dafür, geistig zu wachsen und Freude zu empfangen, Freude an der Erlösung in ihm. Wenn wir uns entscheiden, umzukehren, entscheiden wir uns dafür, mehr wie Jesus Christus zu werden. Damit wir werden können, wie Jesus Christus ist, müssen sich unser Herz und unser Denken wandeln, ja, und sogar unser Wesen. Und dies ist nur durch die rettende Gnade Jesu Christi möglich. Nachdem Sie sich nun entschlossen haben, sich zu wandeln und umzukehren, sich im Gebet um Führung bemüht, aufrichtig nachgedacht und sich vielleicht mit anderen beraten haben, müssen Sie eine Eigenschaft auswählen, auf die Sie sich voll Eifer konzentrieren wollen. Sie müssen den Vorsatz fassen, sinnvolle Anstrengungen zu unternehmen. Diese Eigenschaften werden Sie weder mühelos noch plötzlich erlangen. Vielmehr werden Sie sie während Ihrer Bestrebungen durch die Gnade Jesu Christi Schritt für Schritt erlangen. Christliche Eigenschaften sind Gaben von unserem liebevollen Vater im Himmel, die uns und unseren Mitmenschen Segen bringen sollen. Daher erfordern unsere Bemühungen, diese Eigenschaften zu erlangen, dass wir ihn aufrichtig um seine göttliche Hilfe bitten. Wenn wir nach diesen Gaben streben, um anderen besser dienen zu können, wird er uns bei unseren Bemühungen segnen. Wenn wir selbstsüchtig nach einer Gabe von Gott trachten, endet das in Enttäuschung und Missmut. Wenn man sich ganz auf eine erforderliche Eigenschaft konzentriert, kommt man mit dem Erlangen dieser Eigenschaft voran und eignet sich nach und nach weitere Eigenschaften an. Kann jemand, der sich ganz auf die Nächstenliebe konzentriert, nicht auch an Liebe und Demut zunehmen? Kann jemand, der sich auf den Gehorsam konzentriert, nicht auch mehr Eifer und Hoffnung erlangen? Ihre großen Bemühungen, eine einzelne Eigenschaft zu erlangen, werden zu der Gezeitenströmung, die im Hafen alle Boote emporhebt. Es ist mir wichtig, dass ich in meinem Bestreben, wie Jesus Christus zu werden, aufschreibe, was ich erlebe und lerne. Während ich beim Schriftstudium über eine seiner Eigenschaften tief nachdenke, sehe ich die Heiligen Schriften mit ganz neuen Augen, da ich in seinen Lehren, seinem Wirken und seinen Jüngern Beispiele für diese Eigenschaften entdecke. Ich achte dann auch bei anderen mehr auf diese Eigenschaft. Ich habe Eigenschaften, die Jesus Christus hat, bei wunderbaren Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche beobachtet. Diese Menschen sind eindrucksvolle Beispiele dafür, dass sterbliche Menschen solche Eigenschaften durch seine liebevolle Gnade haben können. Um wirklich voranzukommen, müssen sie sich kontinuierlich anstrengen. So wie vor einer Bergbesteigung die Vorbereitung und während des Aufstiegs Ausdauer und Beharrlichkeit erforderlich sind, muss man sich auch auf dieser Reise wirklich anstrengen und Opfer bringen. Wirklicher christlicher Glaube, bei dem man bestrebt ist, wie unser Meister zu werden, hat es schon immer erfordert, sein Bestes zu geben. Noch eine kurze Warnung. Das Gebot, wie Jesus Christus zu sein, soll nicht dazu führen, dass Sie sich schuldig, unwürdig oder ungeliebt fühlen. Im ganzen Erdenleben geht es darum, Fortschritt zu machen, sich zu bemühen, zu scheitern und Erfolg zu haben. So sehr meine Frau und ich uns vielleicht auch wünschten, wir könnten die Augen schließen und uns wie durch Zauberei zum Gipfel befördern, darum geht es im Leben nicht. Sie sind gut genug und Sie werden geliebt. Doch das bedeutet nicht, dass Sie bereits vollkommen sind. Es gibt in diesem und im nächsten Leben noch viel zu tun. Nur mit der göttlichen Hilfe Jesu Christi können wir dabei vorankommen, wie er zu werden. In diesen Zeiten, wenn offenbar alles in Aufruhr ist und anscheinend Furcht über alles vollkommt, besteht das einzige Gegenmittel, das einzige Heilmittel darin, bestrebt zu sein, wie der Erretter zu sein, der Erlöser der gesamten Menschheit, das Licht der Welt. Ja, ihn zu suchen, der verkündet hat, ich bin der Weg. Ich weiß, dass man es schaffen kann, Schritt für Schritt mit der göttlichen Hilfe Jesu Christi wie er zu werden. Wäre es nicht so, hätte er uns dieses Gebot nicht gegeben. Das weiß ich unter anderem, weil ich in so vielen von Ihnen Eigenschaften von ihm sehe. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
I love the Old Testament story of a young man.
Die Geschichte im Alten Testament von einem jungen Mann, der Diener des Propheten Elisha war. Eines Morgens wachte der junge Mann auf, ging hinaus und sah, dass die Stadt von einer großen Armee umzingelt war, die sie zerstören wollte. Er eilte zu Elisha. Wehe, mein Herr, was sollen wir tun? Elisha antwortete, fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Der Prophet wusste, dass der junge Mann nicht bloß beruhigenden Zuspruch brauchte. Er musste mit geistigem Auge sehen können. Und so betete Elisha, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Er sah den Berg rings um Elisha voll von feurigen Pferden und Wagen. Es mag Zeiten geben, in denen es Ihnen, so wie dem Diener, schwerfällt zu sehen, wie Gott in Ihrem Leben wirkt. Zeiten, in denen Sie sich wie im Belagerungszustand vorkommen und die Widrigkeiten des Erdenlebens Sie jeder Kraft berauben. Warten Sie und vertrauen Sie auf Gott und seinen Zeitplan, denn Sie können mit ganzem Herzen auf ihn vertrauen. Man kann aus dieser Geschichte aber auch noch etwas anderes lernen. Meine lieben Schwestern und Brüder, auch Sie können dafür beten, dass der Herr Ihnen die Augen öffnet, damit Sie das sehen können, was Sie normalerweise nicht sehen würden. Das Wichtigste ist vielleicht, dass wir glasklar sehen, wer Gott ist und wer wir wirklich sind, nämlich Söhne und Töchter himmlischer Eltern. Und wir haben ein göttliches Wesen und eine ewige Bestimmung. Bitten Sie Gott, Ihnen diese Wahrheiten zu offenbaren und sie erkennen zu lassen, wie Sie vor ihm dastehen. Je tiefer Ihr Verständnis von Ihrer wahren Identität und Ihrer wahren Bestimmung in Ihre Seele dringt, desto stärker wird es alles in Ihrem Leben beeinflussen. Wenn uns klar ist, wie Gott uns sieht, ebnet uns das den Weg dafür, andere so zu sehen, wie er es tut. Der Kolumnist David Brooks hat einmal gesagt, viele große Probleme unserer Gesellschaft rühren daher, dass manche das Gefühl haben, man sehe oder schätze sie überhaupt nicht. Es gibt eine wichtige Eigenschaft, bei der wir alle Nachholbedarf haben. Wir müssen einander wahrhaftig sehen und wir müssen wahrhaftig gesehen werden. Jesus Christus sieht jeden Menschen wahrhaftig. Er sieht den Einzelnen, was er braucht und was aus ihm werden kann. Wo andere den Fischer, Sünder oder Zöllner sahen, sah Jesus den Jünger. Wo andere den von Dämonen besessenen Mann sahen, sah Jesus über die äußere Not hinweg, nahm ihn als Menschen an und heilte ihn. Selbst im hektischen Alltag können wir dem Beispiel Jesu folgen und den Einzelnen sehen. Seine Bedürfnisse, seinen Glauben, seine Schwierigkeiten und was aus ihm werden kann. Wenn ich den Herrn bitte, er möge mir die Augen öffnen, damit ich das sehe, was ich sonst eher nicht sehen würde, stelle ich mir oft zwei Fragen und achte dann darauf, welche Gedanken mir kommen. Was tue ich, was ich lieber lassen sollte? Und was tue ich noch nicht, womit ich lieber anfangen sollte? Vor einigen Monaten stellte ich mir diese Fragen während des Abendmahls und war über den Gedanken erstaunt, der mir kam. Hör auf, aufs Handy zu schauen, wenn du irgendwo in einer Schlange stehst. Das machte ich nämlich schon fast automatisch. Ich hielt es für eine gute Gelegenheit, mehreres gleichzeitig zu erledigen, E-Mails und Schlagzeilen zu lesen oder in sozialen Medien Beiträge durchzusehen. Am nächsten Morgen stand ich in einem Geschäft, in einer langen Schlange. Ich zog mein Handy aus der Tasche, erinnerte mich dann aber an die Eingebung, die ich erhalten hatte. Ich steckte das Handy weg und schaute mich um. Vor mir in der Schlange stand ein älterer Herr. In seinem Einkaufswagen lagen nur ein paar Dosen Katzenfutter. Ein wenig unbehaglich sagte ich etwas so Originelles wie ich sehe, haben Sie eine Katze. Er meinte, dass er ein Unwetter aufziehe und er nicht plötzlich ohne Katzenfutter dastehen wolle. Wir unterhielten uns eine Weile, als er plötzlich sagte, ich habe es bislang niemandem gesagt, aber heute ist mein Geburtstag. Ein warmes Gefühl durchströmte mich. Ich wünschte ihm alles Gute zum Geburtstag und sprach im Stillen ein Dankgebet dafür, dass ich nicht aufs Handy geschaut und eine Gelegenheit versäumt hatte, jemanden, der es brauchte, wirklich wahrzunehmen und mit ihm zu reden. Von ganzem Herzen wünsche ich mir, nicht wie der Priester oder der Levit auf der Straße nach Jericho zu sein, die zwar den Bedürftigen sehen, dann aber weitergehen. Doch ich fürchte, dass ich zu oft so handle. Vor kurzem verhalf mir eine junge Frau namens Rosalind zu einer wichtigen Erkenntnis, wie wir wahrhaftig sehen können. Diese Geschichte erzählte mir eine Freundin, die am Boden zerstört war, weil ihr Mann sie nach 20 Jahren Ehe verlassen hatte. Die Kinder verbrachten ihre Zeit abwechselnd bei ihrem Mann und ihr, und schon der Gedanke, allein in die Kirche zu gehen, wirkte beängstigend. Sie berichtete, in einer Kirche, in der die Familie von höchster Bedeutung ist, kann es wehtun, alleine zu sitzen. Als ich an jenem ersten Sonntag die Kapelle betrat, betete ich, dass niemand mit mich ansprechen möge. Ich war den Tränen nah. Ich saß auf meinem Stammplatz und hoffte, dass niemand bemerken würde, wie leer die Bank aussah. Eine junge Dame aus unserer Gemeinde drehte sich um und sah mich an. Ich setzte ein Lächeln auf. Sie lächelte zurück. Die Sorge stand ihr ins Gesicht geschrieben. Ich betete im Stillen, sie möge bitte nicht zu mir kommen, um mit mir zu reden. Ich hatte nichts Erfreuliches zu sagen und wusste, dass ich in Tränen ausbrechen würde. Ich blickte wieder nach unten und vermied jeglichen Blickkontakt. Während der nächsten Stunde bemerkte ich, dass sie sich gelegentlich nach mir umsah. Gleich nach Versammlungsende kam sie schnurstracks auf mich zu. Hallo Rosalind, flüsterte ich. Sie umarmte mich und sagte, Schwester Smith, ich sehe, dass es Ihnen heute nicht gut geht. Das tut mir sehr leid. Ich habe Sie lieb. Wie erwartet kamen mir die Tränen, als sie mich nochmals umarmte. Doch auf dem Weg nach draußen dachte ich, vielleicht schaffe ich das ja doch. Von da an, bis Jahresende, umarmte mich dieses liebe 16-jährige Mädchen, noch nicht einmal halb so alt wie ich, jeden Sonntag und erkundigte sich nach meinem Befinden. Meine Gedanken und Gefühle, was den Versammlungsbesuch anbelangte, änderten sich dadurch völlig. Tatsache ist, ich fing an, mich auf diese Umarmungen zu stützen. Jemand bemerkte mich. Jemand wusste, dass ich da war. Ich war jemandem wichtig. Wie es bei allen Gaben der Fall ist, die der Vater im Himmel uns so bereitwillig anbietet, ist es auch hier. Wenn wir wahrhaftig sehen wollen, müssen wir ihn darum bitten und dann handeln. Bitten Sie darum, andere so zu sehen, wie er es tut, als seine wahren Söhne und Töchter mit unbegrenztem und göttlichem Potenzial. Dann handeln Sie, indem Sie ihnen Liebe erweisen, ihnen dienen und sich inspirieren lassen, wie Sie ihnen ihren Wert und ihr Potenzial vor Augen führen können. Wenn dies das Muster für unser Leben wird, stellen wir fest, dass wir wahre Nachfolger Jesu Christi werden. Andere Menschen können uns dann voll und ganz vertrauen und in diesem Muster werden wir auch unsere eigene wahre Identität und wahre Bestimmung entdecken. Meine Freundin erinnerte sich noch an ein weiteres Erlebnis, als sie wiederum alleine in derselben leeren Bankreihe saß, fragte sie sich, ob sie sich 20 Jahre lang völlig umsonst bemüht hatte, zu Hause das Evangelium zu leben. Sie brauchte nicht bloß beruhigenden Zuspruch, sie musste mit geistigem Auge sehen können. Da spürte sie eine brennende Frage im Herzen. Warum hast du all das denn gemacht? Ging es dir um die Belohnung, das Lob anderer oder das erwünschte Ergebnis? Sie zögerte einen Augenblick, horchte tief in sich hinein und konnte dann fest und bestimmt antworten, ich habe es gemacht, weil ich den Erretter und sein Evangelium liebe. Der Herr öffnete ihr die Augen und half ihr zu sehen. Dass ihr Blickwinkel auf einfache, doch kraftvolle Weise geändert wurde, half ihr, trotz ihrer Situation weiterhin mit Glauben an Christus vorwärts zu gehen. Ich bezeuge, dass Jesus Christus uns liebt und uns Augen geben kann, die sehen. Selbst wenn es schwierig ist, selbst wenn wir müde sind, selbst wenn wir einsam sind und selbst wenn etwas anders ausgeht, als wir es uns erhofft haben. Durch seine Gnade segnet er uns und vergrößert unsere Fähigkeiten. Durch die Macht des Heiligen Geistes befähigt uns Christus, uns selbst und andere so zu sehen, wie er es tut. Mit seiner Hilfe können wir erkennen, was am nötigsten ist. Nach und nach können wir sehen, wie die Hand des Herrn in unserem Leben wirkt. In ganz gewöhnlichen Kleinigkeiten und durch sie. Dann sehen wir wahrhaftig. Und dann, an jenem großen Tag, wenn er erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, damit wir diese Hoffnung haben. Dafür bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
We invite you, wherever you
may be.
Wir
laden Sie ein, wo Sie auch sein mögen, gemeinsam mit dem Chor das Lied »Kommt, ihr Kinder Gottes« zu singen, Nummer 31 im Gesangbuch. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder Quentin L. Cook und Elder Ronald A. Respond vom Kollegium der 12 Apostel zu hören.
This is the Saturday morning session.
Dies ist die Samstagvormittagsversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
Righteousness and unity are profoundly significant.
Und Einigkeit sind von großer Tragweite. Wenn die Menschen Gott mit ganzem Herzen lieben und rechtschaffen danach streben, wie er zu werden, gibt es in der Gesellschaft weniger Zwietracht und Streit.
Es herrscht mehr Einigkeit. Ich kenne eine wahre Begebenheit, die dies sehr gut veranschaulicht. General Thomas L. Kane war ein junger Mann, der nicht unserem Glauben angehörte. Als die Heiligen aus Nauvoo fliehen mussten, unterstützte und verteidigte er sie. Über viele Jahre hinweg setzte er sich für die Kirche ein. 1872 reisten General Kane, seine vielseitig begabte Frau Elizabeth und ihre beiden Söhne aus ihrer Heimat Pennsylvania nach Salt Lake City. Sie begleiteten Brigham Young und seine Mitarbeiter auf eine Fahrt in das südlich gelegene St. George in Utah. Elizabeth hatte bei ihrem ersten Besuch in Utah Vorbehalte gegenüber den Frauen. Daher war sie überrascht von einigem, was sie dort feststellte. Beispielsweise erfuhr sie, dass den Frauen jeder Beruf offen stand, mit dem eine Frau Geld verdienen konnte. Außerdem bemerkte sie, dass sich die Mitglieder der Kirche den Indianern gegenüber freundlich und verständnisvoll verhielten. Während ihres Besuches übernachteten sie auch bei Thomas und Matilda King in Fillmore. Elizabeth schrieb, als Matilda für Präsident Young und seine Gruppe Essen zubereitete, betraten 5 Indianer den Raum. Sie waren zwar nicht eingeladen worden, hatten aber offenbar die Absicht, sich der Gruppe anzuschließen. Schwester King redete in ihrer Sprechweise mit ihnen. Daraufhin setzten sie sich mit zufriedener Miene auf ihre Decken. Elizabeth fragte eines der Kinder der Kings, was hat eure Mutter zu diesen Männern gesagt? Mathildas Sohn antwortete, sie hat gesagt, diese Fremden sind zuerst gekommen und das, was ich gekocht habe, reicht nur für sie. Aber euer Essen steht jetzt auf dem Herd und ich rufe euch, sobald es fertig ist. Elizabeth fragte, macht sie das wirklich oder gibt sie ihnen dann nur ein paar Reste an der Küchentür? Mathildas Sohn erwiderte, Mutter wird sie genauso bedienen wie sie und ihnen einen Platz an ihrem Tisch geben. Das tat sie dann auch und sie aßen mit großem Anstand. Elizabeth schrieb dann, diese Gastgeberin sei in ihrem Ansehen um 100% gestiegen. Einigkeit nimmt zu, wenn Menschen mit Würde und Respekt behandelt werden, auch wenn sie sich in Äußerlichkeiten unterscheiden. Als Führer der Kirche bilden wir uns nicht ein, dass in der Vergangenheit alle Beziehungen vollkommen, alles Verhalten christlich und alle Entscheidungen gerecht gewesen seien. Unser Glaube lehrt uns jedoch, dass wir alle Kinder des Vaters im Himmel sind und wir verehren ihn und seinen Sohn Jesus Christus, der unser Erretter ist. Unser Wunsch ist es, in Herz und Sinn, in Rechtschaffenheit und Einigkeit verbunden zu sein und mit dem Vater und dem Sohn eins zu sein. Rechtschaffenheit ist ein weit umfassender Begriff, schließt jedoch ganz gewiss mit ein, dass man Gottes Gebote hält. Sie ist Voraussetzung für die heiligen Handlungen, die den Weg der Bündnisse kennzeichnen und ermöglicht uns, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Rechtschaffen zu sein ist nicht daran gebunden, dass jeder von uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt jede Segnung genießt. Wir mögen derzeit nicht verheiratet oder mit Kindern gesegnet sein oder eine andere erhoffte Segnung ist ausgeblieben. Der Herr hat jedoch verheißen, dass die Rechtschaffenen, die treu sind, mit Gott in einem Zustand nie endenden Glücks weilen werden. Einigkeit ist ebenfalls ein weit umfassender Begriff, steht jedoch ganz gewiss für die 2 wichtigsten Gebote, nämlich Gott zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Sie bezeichnet ein Zionsvolk, dessen Herz und Sinn in Einigkeit verbunden sind. Gegensätzliches und Lehrreiches aus den Heiligen Schriften bildet den Hintergrund meiner Botschaft. 200 Jahre sind vergangen seit dem ersten Erscheinen des Vaters und seines Sohnes im Jahr 1820, mit dem die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi begann. Der Bericht in 4. Nephi im Buch Mormon enthält einen ähnlich langen Zeitraum von 200 Jahren, nachdem der Erretter im alten Amerika erschienen war und seine Kirche dort aufgerichtet hatte. In dem historischen Bericht, den wir in 4. Nephi lesen, wird ein Volk beschrieben, bei dem es weder Neid noch Streit, noch Aufruhr, noch Lüge, noch Mord, noch irgendeine Art von Ausschweifung gab. Dank solcher Rechtschaffenheit ist in dem Bericht zu lesen, gewiss konnte es kein glücklicheres Volk unter allem Volk geben, was von der Hand Gottes erschaffen worden war. Was Einigkeit anbelangt, heißt es in 4. Nephi, wegen der Gottesliebe, die dem Volk im Herzen wohnte, gab es im Land keinen Streit. Leider wird in 4. Nephi dann eine drastische Wandlung geschildert, die im 200. Jahr begann. Schlechtigkeit und Spaltung zerstörten Rechtschaffenheit und Einigkeit. Mit der Zeit nahm die Verderbtheit solch üble Ausmaße an, dass sich der große Prophet Mormon seinem Sohn Moroni gegenüber schließlich beklagt: Doch, o mein Sohn, wie kann ein solches Volk, das an so viel Greuel Freude hat, wie können wir erwarten, dass Gott seine Hand im Gericht gegen uns zurückhalten wird? In der jetzigen Evangeliumszeit ist die Welt, auch wenn wir in einer besonderen Zeit leben, nicht mit der in 4. Nephi beschriebenen Rechtschaffenheit und Einigkeit gesegnet. Ja, wir erleben derzeit sogar besonders heftige Spaltungen. Die Millionen, die das Evangelium Jesu Christi angenommen haben, haben sich jedoch dazu verpflichtet, Rechtschaffenheit und auch Einigkeit zu erreichen. Uns allen ist bewusst, dass wir es besser machen können, und das ist heute unsere Herausforderung. Wir können zu einer Kraft werden, die die Gesellschaft als Ganzes aufrichtet. Mögen wir uns nach diesen 200 Jahren an dieser wichtigen Wegmarke in der Geschichte unserer Kirche als Mitglieder der Kirche des Herrn dazu verpflichten, so rechtschaffen zu leben und so einig zu sein wie nie zuvor. Präsident Russell M. Nelson hat uns zu mehr Anstand und Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft sowie gegenseitigem Respekt aufgerufen. Das bedeutet, dass wir einander und Gott lieben, alle Menschen als Brüder und Schwestern ansehen und wirklich ein Zionsvolk werden. Mit unserer alle einbeziehenden Lehre können wir eine Oase der Einigkeit sein und uns über Vielfalt freuen. Einigkeit und Vielfalt sind keine Gegensätze. Wir können größere Einigkeit erzielen, wenn wir ein Klima fördern, in dem jeder herzlich aufgenommen und Vielfalt respektiert wird. In der Zeit, in der ich der Präsidentschaft des Pfahles San Francisco in Kalifornien angehörte, hatten wir Spanisch, Tongaisch, Samoanisch, Tagalog und Mandarinsprachige Gemeinden. Unsere englischsprachigen Gemeinden bestanden aus Menschen unterschiedlichster ethnischer und kultureller Herkunft. Es herrschten Liebe, Rechtschaffenheit und Einigkeit. Die Gemeinden und Zweige in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, werden nach geografischen oder sprachlichen Gesichtspunkten eingeteilt, nicht nach ethnischen oder kulturellen. Die ethnische Herkunft wird nicht auf dem Mitgliedschein vermerkt. Zu Beginn des Buches Mormon, gut 550 Jahre vor der Geburt Christi, lesen wir von dem grundlegenden Gebot, das die Beziehung zwischen den Kindern des Vaters im Himmel regelt. Alle sollen die Gebote des Herrn halten und alle sind eingeladen, an der Güte des Herrn teilzuhaben. Und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt, ob schwarz oder weiß, geknechtet oder frei, männlich oder weiblich. Und er gedenkt der Heiden und alle sind vor Gott gleich, die Juden ebenso wie die anderen. Im geistlichen Wirken und in der Botschaft des Erretters war stets offenkundig, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, ungeachtet der Ethnie oder Hautfarbe. Wir alle sind Brüder und Schwestern. Die Vereinigten Staaten sind das Land, in dem die Wiederherstellung stattfand. Und wir lehren und glauben, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten und dazugehörige Dokumente zwar von unvollkommenen Menschen verfasst wurden, doch zum Segen aller Menschen von Gott inspiriert waren. Wie wir im Buch Lehre und Bündnisse lesen, wurden diese Dokumente für die Rechte und zum Schutz allen Fleisches aufgrund von gerechten und heiligen Grundsätzen eingerichtet und sollen deshalb aufrechterhalten werden. Zwei dieser Grundsätze waren die Entscheidungsfreiheit und die Verantwortlichkeit des Einzelnen für die eigenen Sünden. Der Herr hat erklärt, darum ist es nicht recht, dass irgendjemand in der Knechtschaft eines anderen sei. Und zu diesem Zweck habe ich die Verfassung dieses Landes durch die Hand weiser Männer eingerichtet, die ich zu genau diesem Zweck erweckt habe und habe das Land durch Blutvergießen befreit. Diese Offenbarung wurde 1833 empfangen, als die Heiligen in Missouri unter starker Verfolgung litten. In der Einleitung zu Lehre und Bündnisse, Abschnitt 101, lesen wir unter anderem: Der Pöbel hatte sie aus ihren Heimstätten im Kreis Jackson vertrieben. Todesdrohungen gegen einzelne Mitglieder der Kirche gab es viele. Damals gab es an mehreren Fronten Spannungen. Viele Bürger Missouris sahen in den Indianern einen unerbittlichen Feind, den es zu vertreiben galt. Außerdem waren viele der Siedler in Missouri Sklavenhalter und fühlten sich von den Gegnern der Sklaverei bedroht. Dagegen wurden die Indianer nach unserer Lehre respektiert und man hatte den Wunsch, ihnen das Evangelium Jesu Christi zu verkünden. Auch was Sklaverei angeht, wurde in den Heiligen Schriften klargestellt, dass niemand in der Knechtschaft eines anderen sein solle. Schließlich wurden die Heiligen gewaltsam aus Missouri vertrieben und gezwungen, westwärts zu ziehen. Die Heiligen gediehen und fanden den Frieden, der mit Rechtschaffenheit, Einigkeit und einem Leben nach dem Evangelium Jesu Christi einhergeht. Ich bin froh über das Abschiedsgebet des Erretters, das im Johannesevangelium steht. Der Heiland bekräftigte, dass der Vater ihn gesandt hatte und dass er, der Erretter, das Werk zu Ende geführt hatte, das ihm aufgetragen worden war. Dann betete er für seine Jünger und für alle, die an Christus glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein. Einigkeit war es, worum Christus betete, ehe er verraten und gekreuzigt wurde. Im ersten Jahr nach der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi sprach der Herr, wie es in Abschnitt 38 des Buches Lehre und Bündnisse steht, von Kriegen und Schlechtigkeit und verkündete: Ich sage euch, seid eins, und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Die Kultur unserer Kirche beruht auf dem Evangelium Jesu Christi. Der Brief des Apostels Paulus an die Römer ist tiefgründig. Die Mitglieder der frühen Kirche in Rom waren Juden und Heiden. Die Juden hatten mit ihrer jüdischen Kultur die Gleichberechtigung erlangt, sodass ihr Volk wuchs und gedieh. Die Kultur der Heiden in Rom war hellenistisch geprägt, womit der Apostel Paulus durch seine Erfahrungen in Athen und Korinth gut vertraut war. Paulus legt das Evangelium Jesu Christi in umfassender Gestalt dar. Er geht auf Aspekte der jüdischen und heidnischen Kultur ein, die im Widerspruch zum wahren Evangelium Jesu Christi stehen. Im Grunde genommen bittet er beide Gruppen, all das aus ihren Glaubensansichten und ihrer Kultur hinter sich zu lassen, was sie hindert und was nicht mit dem Evangelium Jesu Christi vereinbar ist. Paulus ermahnt die Juden und die Heiden, die Gebote zu halten und einander zu lieben, und erklärt, dass Rechtschaffenheit zu Errettung führt. Die Kultur des Evangeliums Jesu Christi ist weder eine heidnische noch eine jüdische. Sie wird nicht von Hautfarbe oder Wohnort bestimmt. Wir freuen uns über verschiedene Kulturen, müssen jedoch Aspekte dieser Kulturen, die im Widerspruch zum Evangelium Jesu Christi stehen, hinter uns lassen. Unsere Mitglieder und Neubekehrte sind ganz unterschiedlicher Herkunft und kommen aus vielen verschiedenen Kulturkreisen. Wenn wir Präsident Nelsons Aufruf folgen, das zerstreute Israel zusammen, werden wir feststellen, dass wir so verschieden sind wie die Juden und die Heiden zur Zeit des Paulus. Dennoch können wir in unserer Liebe zu Jesus Christus und unserem Glauben an ihn vereint sein. Im Brief des Paulus an die Römer wird der Grundsatz dargelegt, dass wir der Kultur und der Lehre des Evangeliums Jesu Christi folgen. Das ist auch heute noch unser Leitbild. Die heiligen Handlungen des Tempels vereinen uns auf besondere Weise und ermöglichen uns, in jeder für die Ewigkeit bedeutenden Hinsicht eins zu sein. Wir ehren die Pioniere der Kirche in aller Welt nicht etwa, weil sie vollkommen waren, sondern weil sie Schwierigkeiten überwunden und Opfer gebracht haben, weil sie danach strebten, wie Christus zu sein und sich bemühten, den Glauben zu festigen und mit dem Erretter eins zu sein. Weil sie mit dem Erretter eins waren, waren sie auch miteinander eins. Dieser Grundsatz gilt auch heute für Sie und mich. An die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ergeht der Aufruf, danach zu streben, ein Zionsvolk zu sein, das eines Herzens und eines Sinnes ist und rechtschaffen lebt. Ich bete, dass wir rechtschaffen und vereint sein mögen und uns vollends darauf konzentrieren, unserem Erretter Jesus Christus zu dienen und ihn zu verehren. Für ihn lege ich Zeugnis ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Als einer der Jünger unseres Erretters Jesus Christus freue ich mich darüber, dass wir nun überall auf der Welt online zu dieser Konferenz zusammenkommen. Das ist ein fürwahr ungewöhnliches Jahr. Für mich begann es mit einem Auftrag der ersten Präsidentschaft, in Durban in Südafrika dem Herrn einen heiligen Tempel zu weihen. Die Schönheit des Gebäudes bleibt mir unvergessen, doch noch mehr wird mir in Erinnerung bleiben, wie gut sich jeder vorbereitet hat und mit welcher Würde alle dieses heilige Gebäude betreten haben. Sie durften an einer der krönenden Segnungen der Wiederherstellung teilhaben, der Weihung eines Hauses des Herrn. Ihr Herz war von Liebe zum Herrn und dessen Sühnopfer erfüllt. Sie waren dem Vater im Himmel dankbar, dass er heilige Handlungen möglich macht, die zur Erhöhung führen. Sie waren würdig. Tempel, wo auch immer sie stehen, erheben sich über das Weltliche. Jeder der weltweit 168 Tempel der Heiligen der letzten Tage zeugt für unseren Glauben an das ewige Leben und die Freude, es mit unserer Familie und unserem Vater im Himmel zu verbringen. Durch den Tempelbesuch begreifen wir die Gottheit und das immerwährende Evangelium besser. Wir verpflichten uns noch mehr, die Wahrheit zu leben und sie zu lehren und sind noch mehr bereit, dem Beispiel unseres Herrn, der Retters, Jesus Christus, zu folgen. An jedem Tempel der Kirche ist richtigerweise die Inschrift Heilig dem Herrn angebracht. Der Tempel ist das Haus des Herrn und eine Zuflucht vor der Welt. Der Geist des Herrn hüllt all jene ein, die Gott in diesen heiligen Mauern verehren. Der Herr setzt die Maßstäbe, anhand derer wir als seine Gäste dieses Haus betreten dürfen. Mein Schwiegervater, Blaine Twitchell, war einer der besten Menschen, die ich kenne. Einmal hat er mich etwas Wichtiges gelehrt. Er hatte nicht mehr lange zu leben und meine Frau und ich besuchten ihn. Als wir sein Zimmer betraten, wollte sein Bischof gerade gehen. Wir begrüßten den Bischof und ich dachte, das ist aber nett. Er kommt her und kümmert sich um ein treues Mitglied seiner Gemeinde. Später sagte ich zu Blaine, nett vom Bischof, dass er vorbeigekommen ist. Blaine sah mich an und meinte, er ist nicht einfach nur vorbeigekommen. Ich hatte ihn zu einem Tempelinterview hergebeten. Wenn ich gehe, möchte ich würdig vor den Herrn treten. Und so war es dann auch. Die Worte würdig vor den Herrn treten blieben mir im Gedächtnis haften. Das regelmäßige Interview mit einem Führer der Kirche erscheint mir seitdem in einem ganz anderen Licht. Der Tempelschein ist so wichtig, dass bis 1891 jeder Tempelschein vom Präsidenten der Kirche persönlich unterzeichnet werden musste. Ob Jugendlicher oder Erwachsener, beim Tempelinterview geht es nicht darum, was man tun oder lassen soll. Ein Tempelschein ist keine Checkliste, kein Freifahrschein und keine Platzkarte. Der Tempelschein dient einem viel höheren, heiligeren Zweck. Würdig für den Tempelschein zu werden, ist eine Ehre und erfordert, dass man im Einklang mit den Lehren der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, lebt. Bei dem Interview können wir unsere Seele daraufhin ergründen, wie es um unseren Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer bestellt ist. Wir können unser Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium zum Ausdruck bringen und bekräftigen unsere Bereitschaft, jene im Amt zu unterstützen, die der Herr als Führer in seiner Kirche berufen hat. Wir bekunden unseren Glauben an die Lehre des Evangeliums und bestätigen, dass wir unseren familiären Pflichten nachkommen und Eigenschaften wie Ehrlichkeit, Keuschheit, Treue und Gehorsam verinnerlicht haben, das Wort der Weisheit sowie das Gesetz des Zehnten befolgen und den Sabbat heilig halten. Dabei handelt es sich um grundlegende Prinzipien, die zu einem Leben gehören, das Jesus Christus und dessen Werk gewidmet ist. Unser Tempelschein spiegelt eine tief sitzende Geisteshaltung wider, nämlich die Absicht, die Gesetze des Herrn befolgen zu wollen und das zu lieben, was er liebt, nämlich Demut, Sanftmut, Standhaftigkeit, Nächstenliebe, Mut, Mitgefühl, Vergebungsbereitschaft und Gehorsam. Und wir verpflichten uns diesen Maßstäben, wenn wir unsere Unterschrift auf dieses heilige Dokument setzen. Unser Tempelschein schließt für uns und andere das Himmelstor zu Rechten und Verordnungen von ewiger Tragweite auf, darunter Taufen, Endowments, Eheschließungen und Siegelungen. Würdig vor den Herrn treten heißt, daran erinnert zu werden, was von einem Heiligen der letzten Tage erwartet wird, der seine Bündnisse hält.
Blaine, mein Schwiegervater, sah darin eine unschätzbare Vorbereitung auf den Tag, da er demütig vor dem Herrn stehen sollte. Als Mose den Berg Horeb bestieg, erschien ihm Jehova, der Herr, in einem brennenden Busch. Gott sprach zu ihm: Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. An der Tür des Tempels legen wir die Schuhe ab und zeigen so, dass wir von weltlichen Wünschen oder Vergnügungen ablassen, die uns von unserem geistigen Wachstum ablenken. Wir wollen im kostbaren Erdenleben das beiseite schieben, was uns auf Nebengleise führt, über streitsüchtiges Verhalten hinauswachsen und unsere Zeit dem widmen, wodurch wir heilig werden. Gemäß einem göttlichen Muster wurde unser physischer Körper von Gott erschaffen. Er dient als Tempel für unseren Geist und sollte mit Ehrfurcht behandelt werden. In einem alten PV-Lied heißt es, und darin steckt viel Wahrheit: Mein Körper ist ein Tempel, der größte Pflege braucht. Als der Herr den Nephiten erschien, gebot er ihnen, durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt zu werden, damit ihr makellos vor mir stehen könnt. Was für Männer sollt ihr sein? Fragte der Herr und gab selbst die Antwort: So wie ich bin. Um würdig vor den Herrn zu treten, müssen wir uns bemühen, wie er zu sein. Ich erinnere mich gut an die erste Ansprache von Howard W. Hunter als 14. Präsident der Kirche. Er sagte: Ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass jedes Mitglied der Kirche würdig sein möge, in den Tempel zu gehen. Der Herr würde sich sehr freuen, wenn jedes erwachsene Mitglied tempelwürdig wäre und einen gültigen Tempelschein besäße. Und ein Tempelschein mit eingeschränkter Geltung weist auch unseren großartigen Jugendlichen einen klaren Weg. Präsident Nelson erinnerte sich an Präsident Hunters Worte. An jenem 6. Juni 1994 bekam der Tempelschein, den ich bei mir trug, eine ganz neue Bedeutung. Früher war er Mittel zum Zweck gewesen. Er erlaubte mir, ein heiliges Haus des Herrn zu betreten. Aber seit Präsident Hunters Erklärung ist der Tempelschein zum Selbstzweck geworden. Er wurde zum Ausweis, der meinen Gehorsam gegenüber einem Propheten Gottes belegt. Ist Ihr Tempelschein abgelaufen oder haben Sie noch keinen? Stellen Sie sich vor dem Büro des Bischofs an, wie es die Mitglieder 1845 und 1846 vor dem Tempel von Nauvoo getan hatten. Meine Vorfahren etwa waren unter diesen Gläubigen gewesen. Sie waren gerade dabei, ihre schöne Stadt zu verlassen und westwärts zu ziehen, aber sie wussten, im Tempel warteten heilige Erfahrungen auf sie. Sarah Rich schrieb auf dem beschwerlichen Weg durch Iowa: Hätten wir nicht den Glauben und die Erkenntnis gehabt, die wir in jenem Tempel erhalten hatten, wäre unsere Reise wie ein Sprung ins Ungewisse gewesen. Das entgeht uns, wenn wir ohne die Inspiration und den Frieden, die im Tempel verheißen werden, auf uns allein gestellt durchs Leben gehen. Fangen Sie jetzt damit an, würdig vor den Herrn zu treten, damit sein Geist reichlich bei Ihnen sei und seine Maßstäbe Ihnen Frieden im Gewissen bringen. Die Jugendführer, der Ältestenkollegiumspräsident, die FAV-Leiterin und die betreuenden Brüder und Schwestern stehen Ihnen bei der Vorbereitung zur Seite und Ihr Bischof oder Zweigpräsident leitet Sie liebevoll an. Wir haben jetzt eine Zeit erlebt, als die Tempel geschlossen waren oder nur begrenzt genutzt werden konnten. Für Präsident Nelson und uns, die wir an seiner Seite dienen, war die inspirierte Entscheidung, die Tempel zu schließen, schmerzhaft und sorgenbeladen. Präsident Nelson stellte sich immer wieder die Frage: Wie soll ich das dem Propheten Joseph Smith erklären? Was soll ich Brigham Young, Wilford Woodruff und den anderen Präsidenten bis hin zu Präsident Thomas S. Monson sagen? Dankbar öffnen wir nun schrittweise und im begrenzten Umfang die Tempel wieder für Siegelungen und Endowments. Doch die Aufforderung, tempelwürdig zu sein, wurde nicht ausgesetzt. Das möchte ich betonen. Ob nun ein Tempel in Ihrer Nähe ist oder nicht, Sie brauchen einen gültigen Tempelschein, um fest auf dem Weg
der Bündnisse zu bleiben. Ende letzten Jahres waren meine Frau und ich beauftragt, in Neuseeland zu einer großen Gruppe junger Alleinstehende zu sprechen. Es gab keinen Tempel in ihrer Nähe. Der Tempel in Hamilton wurde gerade renoviert und für den Tempel in Auckland war der erste Spatenstich noch nicht erfolgt. Ich hatte jedoch das Gefühl, ich solle sie darin bestärken, sich für einen Tempelschein bereit zu machen oder ihn zu erneuern. Sie würden ihn vielleicht nicht im Tempel vorlegen können, doch sie wären rein und bereit, vor den Herrn zu treten und ihm zu dienen. Tempelwürdig zu sein, ist sowohl ein Schutz vor dem Widersacher, weil sie sich dem Herrn gegenüber fest verpflichtet haben, als auch eine Verheißung, dass der Geist ihr Begleiter sein wird. Wir verrichten Tempelarbeit, indem wir nach unseren Vorfahren forschen und ihre Namen für heilige Handlungen einreichen. Auch während die Tempel geschlossen sind, kann man weiterhin Familienforschung betreiben. Erfüllt vom Geist Gottes, leisten wir stellvertretend die Arbeit für sie, damit sie würdig vor den Herrn treten können. In meiner Zeit als Direktor der Tempelabteilung hörte ich Präsident Gordon B. Hinckley oft eine Schriftstelle zitieren, in der der Herr über den Nauvoo-Tempel sagt, lasst die Arbeit an meinem Tempel und an jedem Werk, das ich euch bestimmt habe, weitergehen und nicht aufhören. Und euer Eifer und eure Ausdauer und Geduld und eure Anstrengungen sollen sich verdoppeln. Und ihr werdet keineswegs eures Lohnes verlustig gehen, spricht der Herr der Herrscharen. Unser ewiger Lohn ist an unsere Arbeit im Tempel gebunden. In den vergangenen Monaten wurden wir geprüft. Der Herr hat uns berufen, mit Eifer und Ausdauer und Geduld im Tempel zu arbeiten. Wer würdig vor den Herrn treten will, braucht diese Eigenschaften. Wir müssen die Gebote gewissenhaft leben, das Augenmerk weiterhin beharrlich auf unsere Tempelbündnisse legen und dankbar sein für das, was der Herr hierzu immer wieder vermittelt. Und wir müssen geduldig warten, bis die Tempel ihren Normalbetrieb wieder aufnehmen. Wenn der Herr uns dazu aufruft, unsere Anstrengungen zu verdoppeln, fordert er uns im Grunde genommen zu vermehrter Rechtschaffenheit auf. Zum Beispiel können wir unser Schriftstudium ausweiten, mehr für die Familienforschung tun und intensiver glaubensvoll darum beten, dass wir unsere Liebe zum Haus des Herrn an diejenigen weitergeben können, die sich auf einen Tempelschein vorbereiten, besonders in der eigenen Familie. Als Apostel des Herrn Jesus Christus verheiße ich Ihnen, wenn Sie bestrebt sind, Ihre rechtschaffenen Bemühungen zu verdoppeln, spüren Sie, wie sich Ihre Hingabe an Gott Vater und Jesus Christus auffrischt und wie intensiv der Heilige Geist Sie führt. Sie sind dann dankbar für Ihre heiligen Bündnisse und empfinden inneren Frieden, denn Sie wissen, Sie treten würdig vor den Herrn. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We express gratitude.
Wir danken dem Tabernakelchor am Tempelplatz für die schöne Musik. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Hab ich Gutes am heutigen Tag getan«. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Liebet einander«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Juan A. Uceda von den 70ern.
Cheer up the sun, be someone feel glad if not. The Lord's teachings are for
eternity. Die Lehren des Herrn gelten für die Ewigkeit und für alle Kinder Gottes. Ich werde in dieser Botschaft einige Beispiele aus den Vereinigten Staaten anführen, aber die Grundsätze, über die ich spreche, sind überall anwendbar. Wir leben in einer Zeit, in der politische Beziehungen und Strategien von Zorn und Hass geprägt sind. Wir haben es diesen Sommer bemerkt, als einige nicht mehr nur friedlich demonstrierten, sondern sich auch an Zerstörungen beteiligten. Wir bemerken es auch bei einigen aktuellen Wahlkampagnen für öffentliche Ämter. Einiges davon hat sich sogar bereits in politischen Aussagen und unfreundlichen Bemerkungen in Versammlungen unserer Kirche wiedergefunden. In einem demokratischen Staat wird es immer unterschiedliche Meinungen zu vorgeschlagenen Kandidaten und deren Politik geben. Als Nachfolger Christi müssen wir uns jedoch den Zorn und den Hass versagen, der so viele Debatten und Urteile über politische Entscheidungen kennzeichnet. Eine wohl allgemein geläufige, aber selten angewandte Lehre unseres Erretters lautet: Es steht auch geschrieben, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Aber siehe, ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen, und betet für die, die euch böswillig, schlecht behandeln und euch verfolgen. Über Generationen hinweg waren die Juden dazu angehalten worden, ihre Feinde zu hassen, und dann litten sie unter der Besetzung, der Herrschaft und den Grausamkeiten der Römer. Jesus aber trug ihnen auf, ihre Feinde zu lieben und denen Gutes zu tun, die sie böswillig schlecht behandelten. Welch revolutionäre Lehre für persönliche und politische Beziehungen! Doch genau das gebietet unser Erretter noch immer. Im Buch Mormon lesen wir: Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir, sondern ist vom Teufel, der der Vater des Streites ist, und er stachelt den Menschen das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten. Unsere Feinde und unsere Gegner zu lieben, ist nicht leicht. Präsident Hinckley hat festgestellt, die meisten von uns haben diesen Grad der Liebe und der Vergebung noch nicht erreicht. Und er hat hinzugefügt, dazu gehört eine Selbstbeherrschung, zu der wir fast nicht fähig sind. Diese ist jedoch unerlässlich, denn es gehört zu den zwei wichtigsten Geboten des Erretters, dass wir den Herrn, unseren Gott, lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Und sie muss erreichbar sein, denn der Erretter hat auch gesagt, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Wie halten wir diese göttlichen Gebote in einer Welt, in der wir auch durch den Gesetzen der Menschen unterworfen sind? Zum Glück haben wir das Beispiel des Erretters selbst, wie man dessen ewigen Gesetze mit der Einhaltung der von Menschen festgelegten Gesetze vereinbart. Als seine Gegner ihn mit der Frage, ob die Juden an Rom Steuern zahlen sollten, in die Falle locken wollten, zeigte er auf das Abbild des Kaisers auf ihren Münzen und verkündete, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Wir sollen also die Gesetze der Menschen befolgen, dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, und unter der weltlichen Obrigkeit friedlich leben, und wir befolgen auf dem Weg zu unserem Ziel in der Ewigkeit die Gesetze Gottes. Doch wie schaffen wir das? Vor allem zu lernen, unsere Gegner und unsere Feinde zu lieben. Die Lehre des Erretters, nicht im Zorn miteinander zu streiten, ist ein guter erster Schritt. Der Teufel ist der Vater des Streites. Er ist es, der die Menschen aufstachelt, im Zorn miteinander zu streiten. Er fördert Feindschaft und hasserfüllte Beziehungen zwischen einzelnen Menschen und innerhalb von Gruppen. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, dass Zorn ein Werkzeug des Satans ist. Denn wenn man zornig wird, gibt man dem Einfluss des Satans nach. Niemand kann uns zornig machen. Das ist unsere eigene Entscheidung. Zorn ist der Weg zu Spaltung und Feindschaft. Wir kommen unserem Ziel, unsere Gegner zu lieben, näher, wenn wir Zorn und Feindseligkeit gegenüber denjenigen, derer Meinung wir nicht teilen, vermeiden. Hilfreich ist es auch, wenn wir sogar bereit sind, von ihnen zu lernen. Neben weiteren Möglichkeiten, wie man die Fähigkeit entwickeln kann, andere zu lieben, gibt es die einfache Methode, die in einem altbekannten Musical beschrieben wird. Wenn wir versuchen, Menschen aus einem anderen Kulturkreis zu verstehen und auf sie zuzugehen, sollten wir versuchen, sie kennenzulernen. In unzähligen Situationen können Misstrauen oder gar Feindseligkeit zwischen Fremden von Freundschaft oder sogar Liebe verdrängt werden, wenn persönliche Kontakte Verständnis und gegenseitige Achtung hervorbringen. Wenn wir lernen wollen, unsere Gegner und unsere Feinde zu lieben, hilft es uns noch viel weiter, wenn wir uns bemühen, die Macht der Liebe zu verstehen. Hier sind drei der zahlreichen prophetischen Aussagen darüber. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, es ist eine uralte Weisheit, dass aus Liebe mehr Liebe entsteht. Lasst uns Liebe zeigen, der ganzen Menschheit mit Freundlichkeit begegnen. Präsident Howard W. Hunter hat gesagt, es würde der Welt, in der wir leben, großen Nutzen bringen, wenn sich die Menschen überall in reiner Christusliebe übten. Einer Liebe, die gütig, sanftmütig und demütig ist. Sie neidet nicht und ist nicht stolz. Sie verlangt keine Gegenleistung. Sie lässt Engstirnigkeit, Hass und Gewalt keinen Raum. Sie lässt Menschen unterschiedlicher Herkunft in christlicher Liebe zusammenleben, ungeachtet ihres Glaubens, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Staatsbürgerschaft, ihrer finanziellen Lage, ihres Bildungsstandes oder ihrer Kultur. Und Präsident Russell M. Nelson hat uns dazu angehalten, unseren Kreis der Liebe zu erweitern, sodass wir die ganze Menschheit mit einschließen. Wenn wir unsere Feinde lieben wollen, ist es unerlässlich, dass wir dem Kaiser geben, was ihm gehört, indem wir die Gesetze unseres jeweiligen Landes einhalten. Zwar waren die Lehren Jesu revolutionär, doch lehrte er weder, eine Revolution anzuzetteln, noch die Gesetze zu brechen. Er lehrte einen besseren Weg. Neuzeitliche Offenbarung lehrt dasselbe. Keiner soll die Gesetze des Landes brechen, denn wer die Gesetze Gottes einhält, der braucht die Gesetze des Landes nicht zu brechen. Darum seid den bestehenden Mächten untertan. Und in einem unserer Glaubensartikel, die vom Propheten Joseph Smith verfasst wurden, nachdem die Heiligen in der Anfangszeit der Kirche unter schwerer Verfolgung durch Beamte Missouris gelitten hatten, wird verkündet: Wir glauben, dass es recht ist, einem König, Präsidenten, Herrscher oder Vertreter der Staatsmacht untertan zu sein und das Gesetz zu beachten, zu ehren und für es einzutreten. Das heißt nicht, dass wir mit allem einverstanden sind, was im Namen des Gesetzes geschieht. Es heißt, dass wir die geltenden Gesetze einhalten und Gesetzesänderungen mit friedlichen Mitteln erwirken. Es heißt auch, dass wir Wahlergebnisse friedlich anerkennen. Wir werden uns nicht an Gewalttaten beteiligen, sollten sie von denjenigen angedroht werden, die vom Ergebnis enttäuscht sind. In einer demokratischen Gesellschaft haben wir stets die Möglichkeit und die Pflicht, die nächste Wahl friedlich abzuwarten. Die Lehre unseres Erretters, unsere Feinde zu lieben, basiert auf der Tatsache, dass alle Menschen geliebte Kinder Gottes sind. Dieser ewige Grundsatz und einige wesentliche Rechtsgrundsätze wurden unlängst bei Demonstrationen in vielen amerikanischen Städten auf die Probe gestellt. Das eine Extrem besteht darin, dass einige offenbar vergessen haben, dass der erste Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten das Recht des Volkes garantiert, sich friedlich zu versammeln und die Regierung um die Beseitigung von Missständen zu ersuchen. Das ist die gesetzlich zulässige Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu gewinnen und auf Ungerechtigkeit im Inhalt oder bei der Anwendung der Gesetze hinzuweisen. Und es hat Ungerechtigkeit gegeben. Beim Verhalten im öffentlichen Raum und bei der persönlichen Einstellung haben wir Rassismus und damit verbundene Missstände feststellen müssen. In einer überzeugenden und sehr persönlichen Abhandlung hat uns die Pastorin Theresa A. Deer vom Landesverband für die Förderung Farbiger ins Gedächtnis gerufen, dass Rassismus durch Hass, Unterdrückung, Untätigkeit, Gleichgültigkeit und Schweigen gedeiht. Als Bürger und als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, müssen wir mehr dafür tun, den Rassismus an der Wurzel zu packen und zu beseitigen. Das andere Extrem besteht darin, dass eine Minderheit der Teilnehmer und Unterstützer dieser Demonstrationen und der rechtswidrigen Handlungen, die darauf folgten, offenbar vergessen haben, dass nur friedliche Demonstrationen von der Verfassung geschützt werden. Demonstranten haben kein Recht, Eigentum zu zerstören, zu verschandeln oder zu stehlen oder rechtmäßig vom Staat erteilte Polizeibefugnisse zu unterminieren. Die Verfassung und die Gesetze enthalten keine Aufforderung zu Revolution oder Anarchie. Wir alle, Polizisten, Demonstranten, Unterstützer und Zuschauer müssen die Grenzen unserer Rechte kennen und verstehen, wie wichtig unsere Verpflichtung ist, im Rahmen der geltenden Gesetze zu bleiben. Abraham Lincoln hat zutreffend festgestellt: Kein Missstand rechtfertigt, dass eine aufgebrachte Menge zu seiner Beseitigung das Recht selbst in die Hand nimmt. Wenn ein Missstand von einer aufgebrachten Menge beseitigt wurde, dann wurde er auf rechtswidrige Weise beseitigt. Das ist Anarchie, ein Zustand, in dem es keine handlungsfähige Regierung und keine offizielle Polizei gibt und der die Individualrechte aushöhlt, statt sie zu schützen. Dass die Demonstrationen in den Vereinigten Staaten jüngst so viele Menschen schockiert haben, lag unter anderem daran, dass die Feindseligkeiten und Ungleichheiten unter verschiedenen Ethnien, die man in anderen Ländern vorfindet, in den Vereinigten Staaten eigentlich nicht vorzufinden sein sollten. Dieses Land sollte besser darin sein, den Rassismus zu beseitigen, nicht nur den Rassismus gegen schwarze Amerikaner, worum es bei den besagten Demonstrationen vorrangig ging, sondern auch den Rassismus gegen Lateinamerikaner, Asiaten und andere Gruppen. Die Geschichte des Rassismus in diesem Land ist keine schöne und wir müssen besser werden. Die Vereinigten Staaten wurden von Einwanderern verschiedener Nationalität und verschiedener ethnischer Zugehörigkeit gegründet. Zweck der Vereinigung war es nicht, eine bestimmte Religion durchzusetzen oder eine der verschiedenen Kulturen oder Gruppenverbände aus den alten Ländern fortzuführen. Die Generation unserer Gründer suchte die Einigung durch eine neue Verfassung und neue Gesetze. Das heißt nicht, dass die Dokumente, die unsere Einigung begründeten oder deren damalige Auslegung vollkommen waren. Der Verlauf der ersten zwei Jahrhunderte der Vereinigten Staaten hat gezeigt, dass viele Nachbesserungen erforderlich waren, darunter das Wahlrecht für Frauen und insbesondere die Abschaffung der Sklaverei, wozu dann auch Gesetze gehörten, die den einstmals Versklavten sämtliche Freiheitsrechte zusicherten. Zwei Wissenschaftler der Universität Yale haben uns vor kurzem in Erinnerung gerufen: Trotz all ihrer Makel sind die Vereinigten Staaten so gut wie kein anderes Land dafür gerüstet, eine vielfältige und gespaltene Gesellschaft zu einen. Ihre Bürger müssen sich nicht zwischen nationalem Selbstverständnis und Multikulturalität entscheiden. Amerikaner können beides haben. Doch der Schlüssel liegt in verfassungsgemäßem Patriotismus. Wir müssen durch die Verfassung vereinigt bleiben, ungeachtet von Meinungsverschiedenheiten in ideologischen Fragen. Vor vielen Jahren gab ein britischer Außenminister während einer Debatte im Unterhaus diesen sehr guten Rat: Wir haben keine ewigen Verbündeten und wir haben keine immerwährenden Feinde. Unsere Interessen sind ewig und immerwährend. Und es ist unsere Pflicht, diese Interessen zu verfolgen. Das ist ein guter weltlicher Grund dafür, in politischen Angelegenheiten ewige und immerwährende Interessen zu verfolgen. Darüber hinaus führt uns die Lehre der Kirche des Herrn ein weiteres ewiges Interesse vor Augen, das uns leiten kann. Die Lehren unseres Erretters, der die Verfassung der Vereinigten Staaten und die gesetzlichen Grundlagen vieler Länder durch Inspiration entstehen lassen hat. Dem geltenden Gesetz statt vorübergehenden Verbündeten treu zu sein, ist die beste Art und Weise, unsere Gegner und unsere Feinde zu lieben, während wir uns um Einigkeit in Vielfalt bemühen. Das Wissen, dass wir alle Kinder Gottes sind, ermöglicht es uns, wie Gott den Wert aller anderen zu sehen und schenkt uns die Bereitschaft und Fähigkeit, über Vorurteile und Rassismus hinauszuwachsen. Während ich im Laufe vieler Jahre an verschiedenen Orten in diesem Land gelebt habe, hat der Herr mir gezeigt, dass es möglich ist, die Gesetze unseres Landes zu beachten und sich für ihre Verbesserung einzusetzen und auch unsere Gegner und unsere Feinde zu lieben. Auch wenn es nicht leicht ist, ist es mit der Hilfe unseres Herrn Jesus Christus doch möglich. Er hat uns das Gebot gegeben, zu lieben, und er verheißt uns, dass er uns hilft, wenn wir bestrebt sind, zu gehorchen. Ich bezeuge, dass unser Vater im Himmel und sein Sohn, Jesus Christus, uns lieben und uns helfen werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear and kind heavenly Father.
Unser lieber und gütiger Vater im Himmel, wir verneigen unser Haupt vor dir am Ende dieser herrlichen Versammlung der Generalkonferenz. Wir möchten unseren Dank zum Ausdruck bringen für deine Liebe und deine Barmherzigkeit und für deinen Sohn, sein Leben, seine Lehren, seine wunderbare Liebe zu uns, sein sündes Opfer und seine Auferstehung. Wir möchten dich besonders um der Jugendlichen und Kinder willen bitten, dass sie erkennen können und spüren können in ihrem Innersten, wie herrlich und süß die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums sind. Wir möchten wiederum für all diejenigen beten, die krank sind und oder in irgendeiner Form bedrängt. Dein geliebter Sohn hat den Nephiten verkündet vor Alters, dass er das Licht und das Leben der Welt ist. Und so beten wir darum, dass in unseren Heimen, in unseren Städten, wir in der Lage sein werden, das Licht zu empfangen, das von ihm ausgeht. Wir beten für unsere Missionare und unsere Mitglieder überall. Und wir beten auch darum, dass wir Hirten sein können für all diejenigen, die in Not sind. Und dies tun wir demütig. Im Namen deines geliebten Sohnes, ja, Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday morning session.
Dies war die Samstagvormittagsversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.